In der aktuellen politischen Legislaturperiode kommen noch viele Änderungen auf das Schornsteinfegerhandwerk zu, insbesondere für die erste BIM-Show und die Kehr- und Überprüfungsordnung. Welche das genau sind, erfahrt ihr heute bei uns hier im Podcast.
Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch vielen Dank nochmal an die vielen Mitteilungen und Hinweise zu unseren Folgen und auch zu den Themen, die ihr haben wollt. Immer wieder gerne, wenn ihr uns schreibt, nehmen wir das auch gerne mit auf die Liste. Ja, die meisten beschäftigen sich im Bereich Schornsteinfeger mit der ersten BIMSCHV und auch mit der Kehr- und Überprüfungsordnung. Die begleitet einem quasi das gesamte Berufsleben und immer wieder gibt es dort Novellierungen und Änderungen, die auf der einen Seite halt wichtig sind, auf der anderen Seite vielleicht nicht so gravierende Einwirkungen haben oder Auswirkungen haben. Und wichtig ist dabei, dass ihr halt und wir immer wieder auf dem Laufenden bleiben und gucken, was sind da die brisanten Themen. Daher ist unser heutiges Thema auch erste BIMSCHV und wahrscheinlich auch gezielt zu einem Paragraphen, der in Änderung ist und auch zu den aktuellen, was die KÜO, die Kehr- und Überprüfungsordnung betrifft. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich bin hier bei Wöhler für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig und habe selber jahrelang an der Stelle das ein oder andere an der Novellierung der BIMSCHV mitgemacht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass der heutige Gast Dr. Julian Schwag ist vom Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger ZDS aus Erfurt. Julian, ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass du Zeit hast und bei uns bist.
Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr über die Einladung und mit meinem Vorgänger hier über die Themen sprechen zu können. Das hat bestimmt eine ganz eigene Note.
Das stimmt, ja, so ein bisschen gibt es ja eine starke Verbrüderung beziehungsweise halt eine gute Verbindung dahin halt. Ne? Du bist Vorstand Technik Bildung bei euch im Haus in der Gewerkschaft, aber vielleicht kannst du noch mal eingangs ein paar Sachen von deiner Person oder zu deiner Person sagen, was du so treibst und was du so machst und vor allen Dingen, wie du da hingekommen bist, da wo du jetzt bist.
Ja, gut, mein Name ist Julian Schwag, ne? Bin zuständig für Technikbildung beim Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, gewerkschaftlicher Fachverband, und die Arbeitnehmerorganisation im Schornsteinfegerhandwerk, wie die viele vielleicht wissen, die das hier hören. Ich selber bin auch Schornsteinfeger, habe ganz normal Schornsteinfeger gelernt, Schornsteinfegermeister gemacht und bin dann studieren gegangen in Gießen, Energieumweltverfahrenstechnik. Ich habe das auch eine ganze Weile gemacht und mich noch immer ein bisschen weitergebildet, bis ich dann auch promoviert habe. Also deswegen das mit dem Doktortitel. Aber am Ende immer Schornsteinfeger geblieben und vom Herzen her Schornsteinfeger gewesen. Habe das ganze Studium über an der Meisterschule unterrichtet und konnte dann irgendwann, weil dein Nachfolger, mein Vorgänger, einen Kehrbezirk haben wollte, die Chance nutzen und zurück ins Handwerk zu kommen. Und seitdem hier das hochspannende Feld der Technik und Bildung im ZDS betreuen.
Ja, und von außen gesehen kann ich dazu nur gratulieren und jedem, der dich damals gewählt hat, halt beglückwünschen, weil ich glaube, das war die richtige Wahl und du lebst das, was ich zumindest von außen sehen kann, halt mit sehr viel Leidenschaft aus und man merkt, dass es dir wirklich Spaß macht halt. Du hast aber was auf dem Herzen, beziehungsweise das, was jetzt gerade so passiert. Es geht um die erste BIMSCHV. Ein Novellierungspunkt steht an und wir hatten uns im Vorfeld zu einem Gespräch ja hier vereinbart halt. Und da geht es ganz konkret um den Paragraph 19 der Novellierung jetzt zur ersten BIMSCHV. Vielleicht kannst du ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen, um was geht es denn genau und was treibt euch und uns halt in Anführungsstrichen da um?
Ja, der Paragraph 19, Ableitbedingungen heißt er ja in der ersten BIMSCHV. Es ist eigentlich schon eine ziemlich lange Geschichte, die seit der Einführung der 44. BIMSCHV im letzten Jahr, da haben wir auch zusammen einen Feldtest gemacht, also die Firma Wöhler und der ZDS haben wir zusammen einen Feldtest gemacht zur ersten BIMSCHV, wie das mit der Stickoxidmessung funktionieren kann. Und es sind ja die mittelgroßen Feuerungsanlagen, die jetzt hier neu in die Überprüfung oder in der Überprüfung geändert wurden, aus Gründen europarechtlicher Regelungen. Und während dieser Novelle der 44. BIMSCHV, an der es überhaupt gar nichts zu kritisieren oder anzumerken gibt, das sind einfach nur die mittelgroßen Feuerungsanlagen, die eigentlich geregelt werden sollten, wurde auch der Paragraph 19 in der ersten BIMSCHV sollte mitgeändert werden. Weil es angeblich relativ viele Beschwerden hinsichtlich der Ableitbedingungen gibt, insbesondere im südlichen Raum Deutschlands, wo Nachbarschaftsbeschwerden über Geruchsbelästigung, Feinstaubproblematiken und Ähnlichem aufgekommen sein sollen. Und das sollte jetzt denn hier bei der Einführung den 44. BIM-Schwau mal eben mitgeändert werden, dass Schornsteine zukünftig einfach höher sein sollen, um halt diese Nachbarschaftsbeschwerden zu erledigen.
Das war ja das so 2019, 2020, ne? Meines Wissens nach.
Genau, das läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und in diesem damaligen Prozess, der ist dann erstmal gescheitert, die 44. BIM-Schwau wurde eingeführt, der Paragraph 19, erste BIM-Schwau wurde nicht geändert. Aber es gab eine Bundesratsdebatte zu diesem Punkt, wo dann zugesichert wurde, ja, wir werden in dieser Legislaturperiode den Paragraph 19 für Kleinfeuerungsanlagen ändern. So, jetzt ist die Legislaturperiode bald vorbei und der Paragraph 19 noch nicht geändert. Und deshalb ist das Thema immer noch quasi für uns aktuell und auf dem Tisch. Und es gibt gerade, das ist quasi die News, einen neuen Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums, wo man quasi nochmal einen Kompromiss vorschlagen wollte, wie man jetzt diesen Paragraph 19 anpassen kann.
Okay, und das ist ganz aktuell. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie soll denn der Kompromiss von deren Seite her aussehen?
Also der Vorschlag, der da jetzt gemacht wurde, ist, wir regeln die neu errichteten Schornsteine, dass die, also die, vielleicht erstmal, was ist denn eigentlich angedacht? Also Schornsteine sollen zukünftig entweder wieder im First rauskommen oder in der Nähe des Firstes. Eigentlich die Bautradition, wie man sie vor 50 Jahren hatte. Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es eine Norm, VDI 3781, die, mit der man berechnen kann, wie hoch ein Schornstein sein muss, um im freien Windstrom abzuleiten. Das wäre quasi die Ausnahme. Und jetzt ist die Frage, für wen gilt das wann? Der Vorschlag vom BMU, sie sieht jetzt erstmal vor, dass das für neu errichtete Feuerungsanlagen gelten sollte. So, jetzt haben wir da halt so einen kleines Problem im Emissionsschutzrecht. Was ist denn neu errichtet? Was ist wesentlich geändert? Ab wann ist ein Schornstein neu? Wenn wir von neuen Gebäuden reden, so als normale Menschen, dann fängt da einer an, gießt eine Bodenplatte, stellt ein Haus drauf und dann ist das neue Gebäude.
Ja.
Jetzt ist der Vorschlag, den das BMU gebracht hat, hätte jetzt im ersten Step auch erstmal Feuerungsanlagen eingeschlossen, die neu errichtet worden wären oder wesentlich geändert wurden.
Das ist jetzt der Vorschlag vom BMU mit drin halt. Das heißt also,
genau.
Okay.
Das ist jetzt das, was erstmal auf dem Tisch liegt, dass man halt sagt, gut, ganz praktisches Beispiel, was ja momentan in einer Vielzahl der Fälle stattfindet, eine Ölheizung wird getauscht gegen einen Pelletkessel, stark gefördert von der Bundesregierung, ne, durch die Bundesförderung effiziente Gebäude kriege ich ja bis zu 55% Förderung, wenn ich jetzt einen Ölkessel rausschmeiße und einen Pelletkessel reinbaue. Passiert relativ oft. So, und in dem Fall hätte man jetzt gesagt, gut, hier 55% Fördergelder und der Schornsteinfeger sagt, aber nicht an dem Schornstein. Den müsstest du jetzt 4 Meter verlängern, kannst du nicht aus landrechtlich, also aus statischen Gründen oder baurechtlichen Gründen kannst du den nicht verlängern. Insofern lass mal lieber deine alte Ölheizung drinnen und bau dir keine hocheffiziente Pelletfeuerung ein, die auch noch CO2-Emissionen spart.
Jetzt klingt das ja für einen Außenstehenden, der jetzt nicht mehr so da täglich drin ist, halt schon so ein bisschen skurril halt, wo man sagt, okay, gerade bei den etwas moderneren oder ganz modernen Feuerstätten halt, das passt ja nicht so ganz zusammen. Ne? Also ich will dir jetzt nicht vorgreifen, was eure Meinung dazu ist, aber die würde mich natürlich schon jetzt interessieren. Ja. Halt.
Das ist auch genau das, was wir als ZDS immer versuchen in so einer politischen Diskussion. Also es gibt bestimmt ganz viele Fachleute, die das besser erklären können oder besser rechnen können. Das, was wir als Schornsteinfeger mitbringen, ist aber das Setting für die normale Welt. Also dass wir sagen können, draußen beim Kunden wird das so und so ankommen. Und da hätte bestimmt von uns als Schornsteinfeger keiner Lust, draußen zu erklären, warum jetzt hochsubventionierte Feuerstätten oder Ideen nicht umgesetzt werden können, weil die bessere Feuerstätte jetzt nicht hoch genug emittiert. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders und führt bestimmt auch nicht dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger die Energieeffizienz oder die Effizienzwende liebgewinnen.
Und was würde das bedeuten in der Konsequenz, wenn das dann durchgehen würde, jetzt insbesondere für dich, also für die Kolleginnen und Kollegen halt?
Naja, am Ende bedeutet das ein Stück weit Also ich glaube, was das Schlimmste wäre gar nicht mal so für uns als Schornsteinfeger, sondern für die ganze, ganze Welt am Ende des Tages, dass alte Ölheizungen länger betrieben werden und effiziente Feuerstätten nicht installiert werden können.
Weil der Druck da ist halt quasi, wenn ich das einbaue, muss ich entsprechende bauliche Maßnahmen vornehmen, um über First zu führen oder halt so hoch zu führen, dass es gar nicht geht.
Genau, das ist ja eine Art Konkurrenzregelung, die man da schaffen würde. Ne? Also das eine, was man will und das andere, was man muss, und das ist nicht zueinander zu kriegen.
Und ihr habt ja sicherlich eine Meinung dazu und eine Stellung dazu abgegeben halt oder Stellungnahmen abgegeben, die genau in diese Richtung geht, oder?
Genau, das, was jetzt stattgefunden hat, es gab einen Referentenentwurf, der aufgrund der Zeitnot, also gleichzeitig die Verbände angehört wurden und die anderen Bundesressorts, also das ist ein üblicher Prozess, dass die anderen Ministerien dazu Stellung nehmen und interessierte Kreise. Wir haben das in unserer Stellungnahme genauso, wie ich es gerade erzählt habe, auch hergeleitet und anscheinend viele andere Verbände auch. Und das hat jetzt auch tatsächlich zu einem Umdenken geführt, zumindest signalisiert man es so, dass der Referentenentwurf, der jetzt sich auch jeder im Internet angucken kann, also wenn jeder von uns beim BMU auf die Homepage geht, findet er genau diesen Referentenentwurf, den ich eben beschrieb. Und dieser soll jetzt möglicherweise dann nochmal angepasst werden. So, dass dieser Konflikt aufgehoben werden kann. Also es soll möglich sein, genau das, was wir auch gefordert haben, dass denn zukünftig, wenn ich denn doch so eine hocheffiziente Pelletfeuerstätte in ein Bestandsgebäude einbaue, wo ich den Schornstein jetzt nicht über diese Maßen verlängern kann und dafür eine alte, ineffiziente Ölheizung rausschmeiße, dass das möglich wird. Das ist jetzt sozusagen, diese Intention ist angekommen. Ist für uns als Handwerk ein schöner Erfolg, weil das genau in die richtige Richtung geht. Der Kompromiss wird dann sein, oder das, was überbleibt, ist, für den Neubau, also wirklichen Neubau, Bodenplatte gießen, ein Haus raufstellen, dass man dort regelt, dass der Schornstein halt wieder am First rauskommt oder den First überragt. Und das ist aus meiner Sicht auch vollkommen unproblematisch. Wenn ich das in der Bauplanungsphase schon weiß, dann kann ich das auch regeln. Nur diese Ausnahmen für den Bestand, dass die jetzt nochmal nachgeschärft und nachgebessert werden sollen.
Ja, für den Neubau sehe ich da auch keine großen Probleme, weil, wie du schon sagst, kann das ja jeder vorher planen halt und dann entsprechend berücksichtigen. Das müsste gehen. Im Bestandsgebäude würde das natürlich einiges umwerfen. Also selbst wenn man es machen möchte, würde das ja bedeuten, was man ganz stark in das Gebäude eingreifen muss, unabhängig der finanziellen Mittel und dessen, was die Auswirkungen da sind. Ne? Aber da müssten doch die Kollegen auch auf die Straße gegangen sein, auf die Barrikaden gegangen sein, wahrscheinlich, wo sie das alles mitgekriegt haben, oder?
Ja, das war ja insbesondere letztes Jahr auch ein paar Mal in der Presse, also wo unsere Kollegen dann draußen vor Ort auch 20 Mal am Tag Leuten erklären mussten, also darf ich denn meinen Schornstein jetzt weiter betreiben? Ja, nein, muss ich jetzt schnell noch eine Ölheizung sanieren, damit ich dann nicht in die Gefahr komme, dass mir irgendwie später die Hände gebunden sind. Und das sind halt alles Gespräche, die keinen Spaß bringen. Ne?
Nee, ist klar. Und du musst es ja auch vermitteln halt. Ne? Ich meine, du bist im Verband ganz oben und du musst es nach unten auch tragen halt, dass jeder das versteht und vor allen Dingen auch diese, selbst den Kompromiss dann irgendwann wahrscheinlich auch verteidigen. Wie kennst du den Zeitplan momentan vom BMU, wie es jetzt weitergeht?
Na gut, das Ende der Legislaturperiode ist jetzt ziemlich bekannt. Das heißt, das wird sich also jetzt bald klären müssen, dass die BIMSchV muss durch den Bundesrat. Das heißt, also es gibt jetzt ja diesen aktuellen Referentenentwurf, der muss jetzt ja noch einmal geändert werden und dann geht der wieder in den Abstimmungsprozess. Das lasst das mal, sagen wir, 2, 3, 4 Wochen dauern. Dann geht das ins Kabinett, also dann beschließt die Kanzlerin zusammen mit ihren Bundesministern, ob sie diesen Vorschlag einbringen möchten. Und dieser Kabinettsentwurf geht dann hoffentlich vor der Sommerpause noch in eine Bundesratssitzung. Und damit wäre es dann erledigt.
Spätestens dann geht ja der Wahlkampf los und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass danach sich eh nichts mehr bewegen wird, ne?
Ja, das ist traditionell dann erstmal ein bisschen Pause mit Gesetzgeberischen.
Ein bisschen Pause ist gut. Naja, aber da wollen wir den Kollegen hier nicht vorgreifen, die zumindest in der Politik da unterwegs sind. Ja, spannend, Julian. Ihr habt sicherlich da auch die Maschinerie angeworfen, dass alle informiert sind und alle wissen, worum es da geht halt. Dass die alle auf dem aktuellen Stand sind und über Stellungnahmen auch Bescheid wissen. Du hattest eingangs gesagt, es gibt natürlich darüber hinaus zu der ersten BIMSchV Paragraf 19. Oder gibt es dazu noch was zu berichten in der Form?
Nee, das wird jetzt sicherlich spannend bleiben die nächsten Wochen. Also Schornsteinfeger, die Verbandsinformationen, welche ihm auch immer zur Verfügung stehen, zu lesen und sich darüber zu informieren, weil das ein hochspannendes Thema, insbesondere für unsere Kunden ist. Aber jetzt
ja, klar.
Für heute, da ist mal genügend gesagt.
Ja. Das ist alles so gesagt, was so gesagt sein sollte, ja genau. Ja, nee, für die Kunden hat das natürlich riesige Auswirkungen, ganz klar. Das wird ja danach erst richtig losgehen halt. Und ich weiß von einigen Verbänden, die natürlich da auf die Barrikaden gegangen sind und auch Stellungnahmen abgegeben haben halt, also dass da wirklich Druck im Kessel ist, was ja auch verständlich ist, vollkommen klar. Ne? Du hattest gesagt, aber es gibt auch noch Spannendes zu berichten über die Kehr- und Überprüfungsordnung, also KÜO kurz genannt. Da ist ja auch schon ein dauerhafter Prozess über Jahre halt immer wieder drin, von einer Novellierung zur nächsten Musterkehr- und Überprüfungsordnung, kann ich mich noch dran erinnern, mit dem Wolfgang Stehmer zusammen und dann überleitend in die Bundeskehr- und Überprüfungsordnung und so weiter und so fort. Und da seid ihr jetzt auch gerade wieder dran, halt zu novellieren bzw. Änderungen mit reinzunehmen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz ein bisschen updaten.
Ja, sehr gerne. Da sind vielleicht auch der ein oder andere ein bisschen überrascht, weil am Ende haben wir die ja gerade erst novelliert. Also die KÜO ist gerade erst novelliert worden. Wir haben einen neuen Arbeitswert gekriegt. Ging ja auch rauf und runter. Hat jeder auch, glaube ich, mitbekommen, dass es da unterschiedliche Meinungen über die Höhe des Arbeitswertes und was denn angemessen ist und was nicht angemessen sein könnte. Das lief ja alles im letzten Jahr. Dann war man damit gerade fertig. Und dann kam ganz überraschend, keiner hat mehr mit gerechnet, das Gebäudeenergiegesetz.
Also, Entschuldigung, dass ich lache.
Ja, ich dachte auch schon, also ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt den Job hier mache, aber das Gesetz wurde schon novelliert, als ich angefangen habe, und ich dachte, es wird noch novelliert, wenn ich aufhöre, irgendwann mal. Aber nein, sie haben es doch fertiggebracht. Es gibt jetzt ein neues Gebäudeenergiegesetz, was ja die Anforderungen der NF, des E-Wärme-Gs und des NX zusammenführt. Ist auch eine gute Sache, hat nur ein bisschen gedauert. Aber der Schornsteinfeger hat ja insbesondere aus der NF heraus einige Tätigkeiten, die ihm übertragen sind im hoheitlichen Bereich. Zum Beispiel eine ganz neue Regelung, Ölheizung ab 2026 soll nicht mehr eingebaut werden, jeder hat es gehört. Und der Schornsteinfeger wird dann dafür zuständig sein, das mit zu überwachen. So, jetzt kann es das aber in der KÜO natürlich nicht geben, weil als die KÜO verabschiedet wurde, gab es das Gebäudeenergiegesetz noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt in unserer brandneuen frischen KÜO schon wieder Regelungslücken drin, weil das Gebäudeenergiegesetz neu kam oder erstmalig kam. Mhm. So, jetzt fehlen uns da 4 bis 5 Gebührentatbestände, die wir nachregeln wollen. Und jetzt ergab sich eine gute Situation, also für uns aus unserer Sicht eigentlich ganz charmant, dass die Handwerksordnung novelliert werden sollte. Und da hätten wir uns, ich sag mal, plump gesagt anhängen können. Also die Handwerksordnung wird geändert und dadurch werden andere Rechtsbereiche mit betroffen, mit geändert. Und da hatten wir die Hoffnung, dass wir die KÜO dort mit anknüpfen können und hätten dann relativ einfach diese Gebührentatbestände noch mit einführen können.
Mhm. So als Anhängsel quasi, wenn schon im Prozess dann drin ist, dann geht es einfach weiter.
Genau. Das wäre jetzt smart gewesen. Hat nicht funktioniert, aus 2 Gründen nicht. Also A, gibt es verwaltungsrechtliche Gründe, die das versagen, dass wir da die KÜO jetzt mit ändern. Und es ist in dieser Handwerksgesetzänderung auch ganz schön viel Druck drin aus anderen Bereichen, die das, den Prozess an sich schon nicht einfach machen. Das heißt, dass unsere KÜO, das ist jetzt die gute Botschaft, doch ausgelöst wird und anscheinend auch noch in dieser Legislaturperiode in einem eigenen Verfahren geändert werden kann. Also es wird wieder ein KÜO-Verfahren eröffnet, wo wir dann aber diesmal nur über diese GEG-Tatbestände reden und die regeln können.
Okay, und kannst du nochmal sagen, diese Tatbestände, die da sind, das ist jetzt nur die Überwachung bezüglich Ölheizung hinsichtlich 26 oder sind da noch andere Punkte halt drin, die wahrscheinlich mit da reinkommen?
Na, das sind die Ölheizung, es sind die Dämmung und die Regelung, die überwacht werden. Wir haben noch Änderungsbedarf, sage ich mal, im Bereich der Verbrennungsluftüberprüfung. Also es gibt ja in § 1 Absatz 8 den Fall, dass jemand neue Fenster einbaut und jetzt möglicherweise seinen Bevollmächtigten meldet, also der Tischler meldet den Bevollmächtigten, ich habe in dem Gebäude neue Fenster eingebaut. Möglicherweise stimmt deine Verbrennungsluftversorgung dort nicht mehr. Und dann muss der Schornsteinfeger ja tätig werden. Und auch hierfür fehlt es an einer geeigneten Systematik, wie man das Gebühren technisch belegen kann.
Der Bevollmächtigte ist in dem Falle der Bevollmächtigte Schornsteinfeger, ne? Also für die, die jetzt vielleicht nicht so im Thema sind und uns zuhören oder sowas, die müssen wir ein paar Sachen manchmal erklären.
Ja, das tut mir leid, wenn ich da so einen Schornsteinfeger-Slang drauf habe.
Alles gut, alles gut. Ja. Deswegen versuche ich das ja ein bisschen zu neutralisieren manchmal. Okay, und da bist du auch guter Hoffnung, dass ihr das quasi jetzt noch bis Sommer durch die Novellierung kriegt?
Ja, das zumindest sieht das danach erstmal aus. Also man weiß es ja nie, was denn so passiert. Schön wäre es ja, es sind ja am Ende auch, ich sag mal, kein riesen Sprengstoff drin. Also man ist sich vielleicht bei dieser Verbrennungsluftversorgung nicht so ganz einig, in welcher Höhe man da jetzt Gebühren festlegen könnte und ob man das nach Aufwand lieber macht oder nach einem festen Gebührentatbestand. Wir als ZDS haben zwei feste Gebührentatbestände vorgeschlagen. Also einen für, wenn man per Aktenlage hier den Nachweis erbringen kann oder wenn man vor Ort muss. Einfach, dass es transparent ist und man eine feste Größe hat, die man auch belegen kann. Mhm. Weil wenn man nach Zeitaufwand abrechnet, ist das natürlich immer problematisch und birgt halt auch Diskussionspotenzial mit dem Kunden, ob man jetzt wirklich so lange hätte brauchen sollen oder ob man wirklich so lange gebraucht hat.
Ja, klar.
Das hat man bei festen Gebühren nicht. Da gibt es jetzt keine Einigkeit drüber. Das sehen andere Verbände ein bisschen anders, aber gut.
Ist ja eine Diskussion, in die man sich begibt, halt letztlich das normale Verfahren. Da gewinnt ja nicht der Stärkere, sondern die Argumente zumindest, meistens.
Genau, und da müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auch das Verschlechterungsgebot ist noch sowas auf dem Gebäudeenergiegesetz. Also ist quasi jetzt verordnet, war vorher auch schon, aber jetzt nochmal expliziter, dass wenn man eine Heizung tauscht oder eine Anlage ändert, man nichts Schlechteres einbauen darf. So, das ist jetzt ja
wer bestimmt, was schlechter ist?
Genau, das ist erstmal schwierig jetzt, in welcher Tiefe man dort schauen muss. Ne? Also ist jetzt die Wärmepumpe von 1995 schlechter als der Scheitholzkessel aus 2005? Ne? Bisschen schwierig, man könnte das jetzt primär energetisch aufweisen oder nach CO2-Emissionen, das macht aber natürlich kein Mensch in irgendeinem Heizungskeller mal eben so ad hoc. Aus meiner Sicht wäre das, ist das Klügste, jeder kennt doch dieses T-Shirt von irgendwas, also bei uns ist das vom Affen hin zum Schornsteinfeger, wo ja, auf dem T-Shirt immer so eine Stufe der Evolution dargestellt ist, das ist glaube ich für jeden Beruf und für jedes Hobby und was wir das alle schon gesehen haben und so bräuchten wir das auch für Heizungsanlagen. Man sagt, man muss sich halt immer von links nach rechts bewegen auf dieser Skala und prinzipiell von der Technik besser werden, also Brennwert besser als Standardkessel, Standard schlechter als Niedertemperatur und so halt alle Anlagen hier eingereiht oder nebeneinander gesetzt. Und auch dort gibt es einen Gebührenvorschlag, der ist halt relativ niedrig mit 5 AW, die man dafür bekommen soll für diese Prüfung dieses Verschlechterungsgebots. Wo wir gesagt haben, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben schon die ersten Kollegen, die sich seit Wochen mit Stadtwerken streiten, ob das jetzt verschlechtert ist, was die dort bauen oder nicht. Dass man halt sagt, gut, wenn denn da eine aufwendigere Prüfung hintersteht und das auch noch negativ bescheidet wird, also der Kunde in dem Fall etwas falsch gemacht hat, bräuchte man eigentlich fairerweise einen höheren Gebührentatbestand als bei dem alles ganz schnell ging und in Ordnung wäre. So ein Vorschlag von uns, den wir jetzt noch in die Diskussion eingebracht haben, einfach um es fair zu gestalten.
Ja, man lagert ja dann auch euch quasi die Entscheidung zu, ne? Also es muss ja auch dann tatsächlich real getroffen werden vor Ort und das ist natürlich auch nicht ganz einfach und muss auch draußen vor Ort ja argumentiert werden und verteidigt werden, auch die Entscheidung halt, die dann getroffen wird und muss dann wahrscheinlich auch vernünftig vergütet werden.
Genau, deswegen auch der Ansatz, also du sagst es, man argumentiert natürlich bei dem, wo alles in Ordnung war und der alles richtig gemacht hat, relativ wenig. Da schaue ich mir das an und bescheinige alles in Ordnung. Da wird man wahrscheinlich nie drüber sprechen. Bei dem, der da was falsch gemacht hat, möglicherweise wissentlich, der wird viel mehr argumentieren und diskutieren und ein viel höheres Zeitpotenzial. Und wenn man eine Mischkalkulation macht, dann zahlt der, der alles richtig gemacht hat, immer den, der alles falsch gemacht hat, mit. Und das ist aus unserer Sicht ein bisschen, nicht ganz fair und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass man das doch teilen soll in zwei verschiedene Arten Gebühren.
Und nun gilt es, ein paar Stimmungen einzusammeln und ein bisschen zu gucken, wer mitmacht an dem Markt und euch quasi mit unterstützt oder ihr steigt irgendwo mit ein, dass ihr eine größere Stimme habt, halt quasi dann in den Novellierungsprozess.
Genau, das ist ganz unser täglich Brot quasi, mit Menschen darüber zu sprechen, auf verschiedensten Stellen und Ebenen, sei es in der Politik oder in Ländergremien. Also es ist ja immer etwas, was hier auch die Länder mitentscheiden. Mhm. Oder auch unseren Sozialpartner oder anderen Verbänden oder jetzt hier mit dir und ganz vielen Leuten, die das hoffentlich hören. Das trägt ja alles zu einer Art Meinungsbildung bei.
Ja klar, zur Kommunikation. Und das würde mich auch ganz gerne mal ein bisschen überleiten zu einem anderen Thema, wo ich so ein bisschen den persönlichen Julian Schwag nochmal mit rausfinden möchte halt. Also dieses Thema Corona hat natürlich jetzt alle irgendwie seit März geflasht halt in Anführungsstrichen, auch umgestellt von der Kommunikation. Und man kennt jetzt ja noch so die ganzen Novellierungsprozesse, was ihr gemacht habt oder auch macht, bei den Behörden, bei den Ministerien und so weiter. Wie hast du quasi den Laden momentan da im Griff und wie kriegst du das kommunikativ von deiner Seite her in diese unterschiedlichsten Richtungen halt? Also, weil das ist ja auch wahrscheinlich eine Herausforderung, die es vorher so nicht gegeben hat, oder?
Das stimmt. Das ist jetzt auch aus Verbandssicht ganz schön schwierig. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht gerade frisch angefangen habe. Also ja. Man spricht dann ja davon, dass man schon die ein oder andere Handynummer hat und die Leute im Homeoffice erreichen kann und die dann halt einem auch nicht reserviert gegenübertreten, weil man sich noch nie kannte. Mhm. Also jetzt gerade im politischen Raum oder halt in den, sag ich mal, Gremien in der Verwaltung, da hat man halt schon jemanden, den man anrufen kann und mit dem man halt ein Thema dann besprechen kann. Wenn das jetzt nicht so wäre, das wäre ganz schön schwierig. Also wenn man jetzt gerade frisch angefangen hat, dann da einen Zugang zu finden, ohne sich jemals getroffen zu haben, das stelle ich mir schwer vor. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass es bei mir nicht so war. Innerverbandlich natürlich super schwierig. Also gerade wir als junger Verband leben ja davon, dass wir unsere Kollegen treffen, vielleicht auch mal ein Kaltgetränk zusammen trinken können am Abend und zusammen ausgiebig da Themen diskutieren. Das bringt online alles weniger Spaß.
Ja, läuft es denn trotzdem so, oder?
Ja doch, also wir haben den Vorteil, also wir haben ja einen eigenen Bildungsträger, die Handwerksschule, ja, der schon immer sehr stark im Online-Weiterbildungsbereich war. Also wir bilden Energieberater aus und Schornsteinfegermeister und das machen wir online. Und dadurch hatten wir zumindest schon gleich am Anfang der Pandemie eine Kompetenz in diesem Online-Bereich, dass wir Mitgliederversammlungen, Schulungen, Vorstandssitzungen und alles Mögliche, was man so als Verband macht, auf Hybridveranstaltungen oder komplette Online-Veranstaltungen umlegen konnten.
Aber das gemütliche Abends, was ja den ZDS oftmals ausgemacht hat, fällt natürlich da ein bisschen aus, ne?
Genau, das fällt aus und man verliert auch auf dem Weg dann vielleicht den einen oder anderen, der die Medienkompetenz nicht hat oder der jetzt keine Lust auf online hat oder das nicht kann oder nicht die Technik hat, die muss man halt auf andere Art und Weise versuchen zu erreichen. Das ist natürlich schwierig, wenn es keine physischen Veranstaltungen gibt. Wobei ich den Eindruck habe und total begeistert bin und stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, wie viele doch den Weg in diese digitalen Medien gefunden haben. Also wir haben jetzt, wie gesagt, in unserem Auslastung unserer Online-Klassenzimmer über 100% Steigerung. Also doppelt so viele Menschen, die in diesem Corona-Jahr zu uns gekommen sind, als es in einem Nicht-Corona-Jahr der Fall war. Auch viel mehr, als die wir in physischen Veranstaltungen vor der Bühne gehabt hätten.
Ja, und ihr habt ja auch schon die Meisterschulen überall auch gemacht halt, ne? Also da seid ihr ja schon immer ganz weit vorne gewesen, auch in den Bereichen halt. Und das ist natürlich schön, wenn sich das online auch widerspiegelt und vor allen Dingen, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Untergliederungen halt auch mitmachen, weil das ist ja oft ein Problem, dass man die mitnehmen kann, auch informativ mitnehmen kann, ne? Und da geht ja auch viel eigentlich so, naja, abends bei einer Tasse Bier mal oder sowas, wo man dann das eine oder andere austauschen kann und wo es dann vielleicht jetzt ein bisschen verloren geht. Das ist ja hoffentlich nicht so.
Gerade Tarif wäre da vielleicht zu erwähnen. Wir hatten ja letztes Jahr im Dezember eine Tarifauseinandersetzung oder eine Tarif, Auseinandersetzung, Kampagne, wie auch immer. Das ist natürlich schwierig, ne? Also normalerweise rennt man da mit brennenden Fackeln durch die Gegend und versucht die Leute anzuheizen und für das Thema zu begeistern und fährt durch ganz Deutschland. Das ging diesmal so gar nicht. Mhm. Wobei wir die zumindest für den ZDS erste Online-Mahnwache abgehalten haben, die hervorragend funktioniert hat und ein totaler Erfolg war. Das hätten wir mit Sicherheit niemals ausprobiert im ganz normalen Jahr. und hätten bestimmt auch nicht so eine große Präsenz damit erreicht. Also haben Gastredner bekommen, also wie Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, der wäre jetzt auf eine CDS-Veranstaltung vielleicht gerne gekommen, aber meistens schafft er es nicht. Genau. Aber zu einer Online-Mahnwache hat er es geschafft. Das war schon grandios.
Ja, und so gibt es immer wieder neue Ideen und neue Impulse, halt, die man reinbringen kann und wo man auch wieder daraus lernt, halt, um da vorwärts zu kommen. Halt. Ja, Julian, die Zeit rennt einfach halt. Letztlich, wir sind jetzt schon über der Zeit halt schon lange dabei. Was gibt es so aus deiner Brille noch so mit zu berichten, unseren Zuhörern und Zuhörern von unserem Podcast halt, vielleicht was aus deiner Brille noch so mitzugeben ist oder aus deiner Warte halt?
Tja, ich würde mal das vielleicht so zusammenfassen, jetzt das Beste draus machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke schon wenig in soziale Medien rein, weil viele sehr mit der Situation hadern und alles so negativ ist und die Kinder gehen zugrunde und die ganze Wirtschaft und alles ist immer mit sehr negativen News verbunden. Es ist alles mit Sicherheit schwierig und auch nicht ganz einfach, aber man kann doch das aus vielen Dingen auch was Gutes machen. Also man kann jetzt viel Zeit in Weiterbildung investieren, man kann sich online treffen, so wie wir das gerade machen. Ich habe mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, als ich das sonst getan hätte 2020. Das war für mich als Vater ganz schön. Kann man auch mal die positiven Dinge sehen. Habe im Homeschooling auch viel gelernt.
Ja.
Bin weniger Zug gefahren, gut für meine CO2-Bilanz. Also es gibt überall auch immer was Positives dran. Und was ich halt mitgeben würde, ist, dass diese positiven Dinge rauszustellen und zu sehen. Und es ist doch egal, überall gibt es immer eine Chance und auch was Gutes. Und das muss man halt sehen und nicht immer nur sich den Kopf zwischen die Beine stecken und sagen, wie schlimm alles ist.
Ich sehe das hundertprozentig genauso wie du, dass man diese Sachen, die jetzt da liegen, halt aufgreifen kann und vor allem was draus machen kann. Und es geht jetzt teilweise einfacher und es darf nicht dazu führen, halt, dass wir quasi nur einfach rückwärtsgewandt sind und irgendwie in diesen Nachrichten nicht Unterhaltungsmusik oder Unterhaltungsfernsehen sehen, sondern Untenhaltungsfernsehen oder Radio kriegen. Also es wird überall nur das Schlechte berichtet, weil Bad News are Good News und das darf einfach nicht sein. Und das ist schön, dass ihr und du vor allen Dingen auch da diese Sachen so positiv siehst und das müssen wir gemeinsam auch so angehen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die das genauso spüren und auch fühlen. Und ganz nebenbei, der Julian hat es nicht erwähnt, hat er auch die Zeit genutzt, um einfach mal so ein bisschen nebenbei 40 Kilo abzunehmen, ne?
Ja, das ist mein Erfolgsprojekt aus dem letzten Jahr. Ich habe, als die Pandemie losging, gesagt, gut, jetzt faste ich erstmal eine gewisse Zeit lang. Und die Zeit, du kennst das noch aus deiner Zeit im ZDS, also Christian hieß früher im ZDS Mr. ICE, weil er halt mehr im Zug gewohnt hat als irgendwo anders. Danke. Und das ging mir natürlich genauso in dem Job. Und ich habe die Zugzeit in Sportzeit verändert und dadurch 40 Kilo abgenommen. Das ist also, kann mich nicht beklagen, was das angeht.
Für alle, die Julian noch kennen von früher und ihn jetzt schon über ein Jahr nicht gesehen haben, bitte nochmal hingucken, wenn man durch Erfurt läuft aktuell. Ne? Es könnte sein, dass Julian über den Weg läuft, weil es war die Zahl 4-0, ne? 40. Also von daher dollsten Respekt und ich sehe dich jetzt ja hier über unsere Videokonferenz halt. Das sieht wirklich ganz anders aus und ganz toll und du wirkst halt sehr, sehr dynamisch im Gegensatz so wie die letzten 13, 14 Monate oder sowas halt. Also von daher toll. Ja, Julian, komm, die Zeit ist um. Wir werden sicherlich nochmal zusammenkommen, würde mich jedenfalls freuen. Da gibt es ja immer ausreichend Themen halt. Du hattest ja noch ein Thema, was wir auch noch ansprechen wollten in Richtung Energieberatung und so weiter. Da bist du auch schon jahrelang tief drin, nicht nur als Schornsteinfeger, sondern auch im Verband und dann auch noch nebenberuflich und so weiter. Und da werden wir sicherlich nochmal anknüpfen können. Für heute würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest und hier bei uns im Podcast bist oder warst zumindestens. Ich wünsche dir noch weiterhin und euch in Erfurt viel Glück, viel Erfolg und seht weiterhin die positiven Dinge und haltet durch, dass ihr auch alle so motiviert dadurch die Zeit kommt und natürlich auch gut weiterkommt. Julian, du hast das letzte Wort.
Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch, dass wir uns in Wirklichkeit sehen und nicht per Video das in einem Raum machen können. Würde mich sehr freuen. Wünsche allen da draußen eine schöne Zeit und wie gesagt, macht das Beste draus und wir sehen uns bestimmt alle bald wieder.
Das Angebot nehmen wir auf zum wirklichen Treffen und dann darfst du mir jetzt noch verraten, was du am liebsten trinken möchtest, weil uns war es immer so, für alle die Gäste, die hier live ins Studio kommen, hatten immer eine Getränkewahl frei und das führte schon teilweise dazu, dass ich morgens um 10 Kölsch trinken musste oder bei dem einen oder anderen irgendwann Wein gegen 15 Uhr. Also du hast die freie Wahl, darfst jetzt quasi äußern, was du haben willst, wenn du uns besuchen kommst.
Also da nach meiner Uhr ist es jetzt, das wissen die Zuhörer nicht, 18.43 Uhr. Ich finde, da hätten wir auch einen Rotwein trinken können.
Okay, alles klar. Ein guter Rotwein ist eingebombt für den nächsten Besuch. Julian, ich danke dir.
Handwerk to go, der Podcast.